Immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.
Guten Morgen, frohe Weihnachten allerseits wünsche ich. Hoffentlich sind Sie wundervoll beschenkt worden und haben den Heiligabend ohne Gezänk und Enttäuschungen verbracht. Ich habe auch noch was Schönes für Sie. Während die Gans im Ofen vor sich hin brutzelt, blättern wir mal in aller Ruhe im Tietjen talkt Album 2016. Ich spreche mit Parodist Jörg Knör über Udo und Inge, mit Ulrich Nöten über Patchwork-Familie, mit Edgar Selge über Urlaub und mit Caroline Kebekus über Frauenprobleme. Also, Kerze an, entspannen, geht gleich los. Sie macht die Hallen mindestens so voll wie Helene Fischer, ist dabei aber deutlich witziger. Caroline Kebekus war mein Gast in diesem Jahr. Und wichtigste Frage natürlich, treibt dich dein Badezimmerspiegel auch gelegentlich in den Wahnsinn?
Ich glaube, genauso viel wie jede andere Frau auch. Und ich finde, die Maßstäbe werden auch immer kranker, oder? Also, wenn ich so auf Tour bin und ich gucke immer so in meinem Publikum und da sind ja sitzen einfach unheimlich viele junge Frauen und da weiß ich immer schon, da hat jede von denen hat so einen Zettel im Kopf, ne? Boah, meine Haare sind eigentlich doof und mein Arsch ist eigentlich zu fett und meine Titten vielleicht ein bisschen zu klein. Also jeder hat so eine Checkliste im Kopf, was man noch verbessern könnte.
Ja,
und das birgt schon sehr viel Komik, finde ich.
Ja, aber du erzählst ja trotzdem gerne mal, dass du also zum Frühstück Mettbrötchen isst, aber so schlank wie du bist, kann man sich das nicht vorstellen, dass du es wirklich machst.
Doch, also ja, jetzt nicht jeden Tag, ne? Wenn ich jetzt jeden Tag Mettbrötchen essen würde, dann würde ich auch denken, naja gut, dann schmeckt es mir nicht mehr, ne? Dann hängt es mir zum Hals raus. Aber jetzt, just in diesem Moment, habe ich tatsächlich ein Mettbrötchen, also an diesem Morgen habe ich eins tatsächlich verzehrt. Und mir wurde eben gesagt, oh, hier riecht es so nach Zwiebeln. Und ich denke so, ja, ich rieche gar nichts. Und dann habe ich nachher erst gedacht, ach so, das ist wahrscheinlich, das bin ich. Ich rieche jetzt wahrscheinlich nach Mettbrötchen.
Ja, so ein leichter, ganz leichter Hauch von Zwiebeln liegt hier in der Luft, muss ich sagen.
Ja.
Ich hätte mich gar nicht getraut, das anzusprechen.
Scheiße, ja, siehst du.
Sag mal, wenn jemand vom Sofa ausruft, Schatzi, kochst du uns was Leckeres, gerätst du dann in Panik oder hast dann immer was da?
Ich kann kochen. Was willst du? Spaghetti, Bolognese, das kann ich gut. Ich kann auch gut, das ist so ein Rezept von meiner Oma, das sind Löffelklöße. Das ist quasi wie so ein Nudelteig, macht man den. Und dann schöpft man den aber richtig dick mit dem Löffel rein in kochendes Wasser. Nicht mehr kochendes Wasser. Und dann macht man so eine Apfelsoße dazu. Mm. Und das finde ich total gut. Das ist, glaube ich, so ein Kriegsessen, was ich mir jahrelang von meiner Oma abgucken wollte, aber sie konnte mir keine genauen Mengenangaben geben, weil Omas kochen ja immer so nach Gefühl. Dann nimmst du ein bisschen Mehl, schlägst du die Eier rein und dann tarierst du so, dass das ein bisschen fest wird. Und ich so, ja Oma, war wie viel Mehl denn? Hand voll, Eimer voll? So, nach Gefühl. Bis das schön dick wird, der Teig. Also ich habe jetzt mein eigenes Gefühl da reingetan, aber es hat schon gedauert, bis ich das so hingekriegt habe wie die Oma.
Ja, klingt aber, als ob es sehr lecker schmecken würde.
Ja, wirklich, total.
Unbedingt rein in unseren Jahresrückblick gehört natürlich Parodist Jörg Knör. Der hat schon so viele Legenden nachgemacht, dass er selbst schon eine ist.
Ich will keine Legende sein, ich will eine Legende sein. Weißt du, wie eine Legende klingt?
Nein.
So. Das sehen die Leute natürlich nicht, aber meine Kinder haben das immer sehr gemocht. Man muss nur Luft in die Backe reintun. Und dann so und dann mit dem Finger, mit der Faust auf die Backe hauen.
Sag mal, das ist ja der Hammer. Das hört sich ja total echt
an. Ja, das haben wir nicht eingespielt.
Sag mal, ist dir das... Oh, Hilfe, Hilfe. Ist dir das eigentlich schon mal passiert, dass du mit jemandem verwechselt worden bist? Oder?
Ja, natürlich. Ich habe verwechselt im Sinne von gleiche Aussehen. Ich habe einen Zwillingsbruder, der Jens, der ist 10 Minuten jünger und wir sahen uns früher sehr, sehr ähnlich. Und mir haben Leute gesagt, das war ein schöner Abend mit dir. Ich sage, ich war da. Und ja, nee, wirklich. Und dann in der Erzählung habe ich gemerkt, das war mein Bruder. Und da habe ich gesagt, aber der hat doch mal gesagt, ich bin gar nicht Jörg. Nö, der hat das genossen. Das war schon, muss ich leider jetzt mal petzen.
Sag mal, um nochmal kurz auf deinen Stimmzwilling, einen deiner vielen, Udo Lindenberg, zurückzukommen. Wie findet er das eigentlich? Findet er das witzig? Du parodierst ihn ja schon ewig.
Also ewig, ja. Das ist einer meiner ältesten Genossen. Und ich gehe auf Udo Lindenberg zu. Er saß in der Bar im Bayerischen Hof und ich sagte dann, Udo, weißt du, dass ich dich vor ungefähr 3 Stunden noch vor Ärzten im Seehaus gemacht habe? Und da sagt, was ist denn das für ein Satz? Wie du hast mich gemacht. Und ich denke, ach, da kann ich begreifen, was ich meine. Also fing ich an, ihn nachzumachen. Und Udo war total interessiert und sagte, setz dich mal, ne? Hör mal. Habe ich wirklich so eine Nöle? Ich sage, ja klar. Und hier beim NDR ist mir die gute Inge Meisel, ist mir ja selber, ein Reporter hat, ich habe da so eine gewisse Hemmung. Ich möchte Promis auch in Ruhe lassen. Aber irgendein Reporter wollte hier mich mal mit Frau Meisel auf dem Bild haben und hat mich da hingeschubst. Dann hat mich Frau Meisel an die Hand genommen. Und irgendwann war ihr der Rummel zu viel, dann ging sie, hat die ja so einen harschen Ton, sagt ja. Sie, so jetzt ist mal gut, jetzt könnt ihr die schwarze Katze am Arsch lecken. Dann ging sie auf eine Glastüre hier im NDR zu und ich wagte es nicht, diese Gartenkralle, diese Hand, die mich jetzt umklammerte, von mir wegzubekommen. Und dann ich denke, die wird mich schon loslassen. An der Glastür guckt sie sich entgeistert um, guckt mir ins Gesicht und sagt, was wollen Sie von mir? Das sind schöne Momente.
Tietjen talkt.
Für die schlagfertige Bettina Böttinger hatten wir eine schöne Frage von unserer Hörerin Alexandra Wiemers aus Buchholz. Die wollte nämlich wissen, ob Bettina privat auch so sortiert ist wie in ihren Sendungen.
Boah, die Frage finde ich klasse, ehrlich gesagt. Ja. Wirklich, ja. Weil das ist bei mir ein dramatisches Missverhältnis.
Aha.
Ich bin, glaube ich, in meinem Beruf wirklich sehr strukturiert, in meinen Sendungen auch, was ja auch große Freude bereitet. Und ich bin tatsächlich in meinem Alltagsleben oft das Gegenteil. Es macht mir große Mühe, Ordnung zu halten, so im Haus. Und wenn man älter wird, hat man auch irgendwie, habe ich den Eindruck, mehr Formulare. Also man hat mehr Versicherungen, man hat davon mehr. Und das ist furchtbar. Ich habe schon mal einen Notarvertrag unter meinem Reservereifen gefunden. Ich weiß bis heute nicht, wie er da hinkam. Keine Ahnung. Ganz schlimm, wirklich. Ich leide da auch drunter. Ich habe zum Glück einen sehr, sehr zuverlässigen und sehr ruhigen Steuerberater, der auch ganz langsam mit mir redet, was ich alles anbringen soll. Aber das ist schon, da neige ich wirklich zum Chaos, muss ich gestehen.
Guck mal, das ist interessant. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja, schlimm.
Wie wird eine Type zu einer Type? Immer eine spannende Frage an meine Promis. Die wunderbare Schauspielerin Sophie Reuss hat mir von ihren Wurzeln in ihrem österreichischen Heimatort erzählt.
Ja, das ist ziemlich klein. Damals, als ich da noch gewohnt habe, hatte es, glaube ich, so 3000 Einwohner. Jetzt sind es, glaube ich, schon 5. Aber das ist auch, weil es in der Nähe von Linz liegt und ein bisschen so Schlafstadt für Leute geworden ist, die in Linz arbeiten, weil Ottensheim so wunderschön ist. Das stellt man natürlich als Kind nicht fest, weil einem da Folklore fremd ist. Jetzt, wenn ich da hinfahre, sehe ich das auch mit den Augen des deutschen Touristen. Und jetzt ist auch der barocke Marktplatz und so ist alles frisch herausgeputzt und renoviert. Und es liegt eben direkt an der Donau, ist irgendwie uralt, hat, glaube ich, 1100 irgendwas das Marktrecht bekommen. Und das war ganz herrlich da, also für mich früher als Kind. Man geht da aus der Haustür raus und nach 2 Schritten fällt man schon in die Donau. Und das ist super schön. Und diesen Sommer war ich da, weil mein Vater 90. Geburtstag hatte. Und da war es ja so heiß im Sommer und ich bin kilometerlang in der Donau geschwommen, jeden Tag wieder.
Toll. Und wenn man guckt, Sie hatten also 2 Geschwister, Ihre Eltern hatten so einen kleinen Laden. War das eine harmonische Kindheit oder haben Sie relativ früh angefangen, auch aufzubegehren?
Nein, das war so quasi mit dem Arsch in der Butter, die Kindheit. Weil das war, ja, wir wohnten da über diesem Lebensmittel-Gemischtwarenladen. Was ehrlich gesagt bei mir auch zu so einer inneren Überlegenheit all meinen Schulkameraden gegenüber geführt hat. Weil wir mussten ja nicht einkaufen gehen, wir hatten alles zu Hause, hat irgendwas gefehlt. Ging man mit so einem großen Schlüssel runter, hat die dicke Tür aufgeschlossen und da surrten die Kühltruhen und alles war da. Salamisemmel zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das war ganz herrlich. Und es war ein Umschlagplatz für Tratsch und also öffentliches Leben hat sich da abgespielt. Und das war natürlich ganz herrlich, weil wenn ich bei Freundinnen zu Hause war, da war es so still. So eine aufgeräumte Einbauküche, in der so eine aufgeräumte Mutter stand. Vater war zur Arbeit. Bei uns, nein, da war immer was los zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja? Weihnachten kamen die Enten und die Gänse. Mein Vater hat die Karpfen geschlachtet. Die waren vorher eine Woche lang bei uns im Badezimmer zum Durchwässern in der Badewanne. Eine Woche vor Weihnachten konnte man nicht mehr baden dann. Und dann hatten die es immer zu eng. Dann sprangen die nachts raus und klatschten so auf den Fliesen rum. Dann muss man aufstehen und sie wieder reinschmeißen, ja. Und an all dem waren wir beteiligt. Das heißt, wir waren auch immer an dem Lebensunterhalt der Familie unmittelbar beteiligt. Aber ich habe immer noch was in der Hinterhand, damit es mal mit der Schauspielerei nicht mehr klappt.
Die Schauspielerin Jessica Schwarz ist mit ihrer Schwester groß geworden. Und es ist ja immer einigermaßen faszinierend, wie unterschiedlich sich 2 Geschwister so entwickeln können.
Meine Schwester hat irgendwann mal die Schere in der Hand gehabt und meinte, Friseur spielen zu müssen und hat meinen ganzen Pferdeschwanz abgeschnitten. Boah, das war wirklich hart. Also das war wirklich sehr tränenreich und gab jede Menge Ärger von meiner Mutter. Und es sind viele Tränen geflossen und das war wirklich eine intensive Zeit. Also wir haben dann auch ein paar Jahre gebraucht, wo wir uns nicht gesprochen haben und inzwischen sind wir natürlich wieder ein Herz und eine Seele. Aber ja. Wir sind halt auch sehr dicht beieinander und man ist dann die Zweitgeborene und ist ständig irgendwie, man das Gefühl, man kommt nicht hinterher, beim Spielen verliert man immer. Es ist so, das prägt natürlich.
Ja, aber wenn man mal so anguckt, wie denn euer Leben weiter verlaufen ist, deine Schwester ist ja bis heute in eurer Heimatstadt geblieben und du wolltest unbedingt weg.
Ja.
Was hat euch da unterschieden?
Ich denke mal, die Zweitgeborene, die irgendwie nie das Sagen hatte, so, die dann raus in die Welt musste, um da das Sagen zu haben. Für mich war es tatsächlich immer klar, dass ich da nicht bleiben kann. Es ist, glaube ich, einfach die Neugierde aufs Leben. Ich weiß inzwischen, dass man die auch aus der Kleinstadt erkunden kann, weil meine ganze Familie ja doch sehr neugierig ist und immer am Reisen ist. Aber ich glaube, ich musste auch einfach raus und mich da selber finden. Es sind sehr viele starke Charaktere in meiner Familie. Und da hat man dann doch als Jüngstgeborene, muss man, glaube ich, sich so ein bisschen woanders irgendwie seine Identität dann suchen.
Und deine Eltern haben dich dabei dann auch unterstützt?
Also meine Eltern haben, glaube ich, relativ schnell gemerkt, wo der Hase langläuft oder wo ich langlaufe und dass das total nach hinten losgehen würde, wenn sie mich jetzt von irgendetwas abhalten wollen würde. Deswegen war von vornherein klar, dass sie gesagt haben, du gehst jetzt und du machst jetzt deine Sache und falls es Probleme gibt, kannst du natürlich immer wieder herkommen. Die Türen sind offen und wir sind da. Wir gehen hier nicht weg, aber geh du mal. Also das ist auch, nachdem ich den Contest gewonnen hatte, gab es so eine Zeit, wo ich so ein bisschen unglücklich war mit meiner Agentur damals und dachte, oh, ich stagniere und hatte ein Mädchen kennengelernt, die in London lebte zu dem Zeitpunkt, die einfach meinte, du komm vorbei, wir suchen dir hier eine Agentur. Und habe meinen Eltern gesagt, ich fliege übermorgen nach London. Und ich war dann so, okay.
Das war ja auch eine kluge Entscheidung.
Ja.
Die zwei müssen auf jeden Fall rein in das Beste aus 2016. Paul und Hansen Höppner sind mal eben von Berlin nach Shanghai geradelt. Hammergeschichten, eine nach der anderen. Eine Frage kam per Facebook von Alexandra Kähn, nämlich ob die beiden wissen, was platter Reifen auf Chinesisch heißt.
Also platter Reifen weiß ich nicht, was es heißt. Ich kann aber auf Chinesisch sagen, dass ich kein Chinesisch spreche.
Aha.
Also, wo buch wei shuo jong wen, ning wei shuo ying gu ma. Und das heißt dann, Entschuldigung, ich spreche kein Chinesisch, sprechen Sie vielleicht Englisch.
So, okay.
Aber,
Paul, kannst du das genauso gut?
Ja, ich kann, also, wo buch wei shuo jong wen, ning wei shuo ying gu ma. Das ist, ich glaube, so wie ich es jetzt gesagt habe, für den Chinesen komplett unverständlich, weil da die Betonung so eine große Rolle spielt und das ist es wahrscheinlich eher deutsch betont gewesen und das heißt wahrscheinlich was komplett anderes. Also,
ja, okay. Ich hoffe, Antonia ist damit zufrieden. Ich kann nur nie hau. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, so ein erster Weihnachtstag nach dem Bescherungschaos hat immer einen extra Erholungsfaktor. Umtauschen geht ja noch nicht. Kaffee mit Oma und Opa oder Onkel und Tante ist erst am nächsten Tag. Also, Top-Tipp für Sie, nochmal reinhören in besonders Schönes aus Tietjen Talk 2016. Mit Hundeheld Martin Rütter, mit Comedian Michael Kessler und Tatort Naturgewalt Dietmar Bär. Gleich nach diesen NDR2-Glühwein-Hits. Der tausendste Tatort, der lief ja gerade vor ein paar Wochen und die Begeisterung bei den Fans lässt nicht nach. Dietmar Bär alias Freddy Schenk erlebt das seit fast 20 Jahren am eigenen Leib und er dankt bis heute seinem Partner Klaus J. Behrendt, dass der ihn damals an seine Seite geholt hat.
Er hat es auf jeden Fall angerissen. Man muss dann immer sagen, letztendlich entscheidet es ja dann irgendwie der Sender, aber der Sender fand die Idee toll. Und dazu gehörte natürlich auch, dass Klaus schon eine Tatort-Vergangenheit hatte. Der hat damals ja in Düsseldorf schon einen jungen, sehr jungen Max Ballhoff gespielt,
ja,
der dann auswanderte und dann eben später nach Köln zurückkam. Und da Klaus einfach mitsprechen konnte über sein Team, hat er mich vorgeschlagen. Und wir haben uns 1990 kennengelernt bei einem anderen Film, Leo und Charlotte. Und haben uns gleich ziemlich klasse verstanden und gut gefunden. Und die Verbindung ist dann auch stetig da geblieben. Keine schlechte Idee, kann man heute sagen.
Absolut. Das kann man wohl so
naja,
sagen.
Man weiß sowas ja nie.
Nee,
also
eben.
Das denkt ja keiner, dass wir dann nächstes Jahr ins 20-jährige Produktionsjahr gehen.
Und war das denn so, weil ihr mochtet euch ja, dass das gleich auch mit dem Zusammenspielen im Team super funktioniert hat?
Von Nachteil ist das nie. Obwohl man als Profis, da gibt es viele, viele tolle Beispiele, dass sich hassende Menschen müssen Liebespaare spielen, weil als Schauspieler sollst du eine Rolle spielen und nicht dich freuen, dass der oder diejenigen neben dir stehen oder mit dir spielen. Nein, aber das hat natürlich einen Vorteil, weil wir dadurch irgendwie schnell, jeder erkennt den anderen schnell, jeder weiß, den anderen gut abzunehmen. Und wenn man dann erstmal einen Konflikt spielen soll, was ja am Anfang der ersten Filme ja da war zwischen Max und Freddy, war das natürlich nicht von Nachteil, dass man das hat. Mhm. Weil wir einfach viele Frequenzen gleich haben, Klaus und ich.
Und seid ihr privat auch wirklich häufig mal zusammen? Also geht ihr mal ein Bierchen trinken oder essen?
Das passiert auch während der Arbeitszeit. Aber wir wissen, dass wir eigentlich brutto sicherlich mehr Zeit mit uns verbringen als mit den Partnern. Übers Jahr, weil wir auch irgendwie mindestens 3 Tatorte immer drehen. Aber natürlich freut man sich dann, wenn man, wir wohnen ja beide in Berlin, dass man dann erstmal ein paar Wochen auch mal untereinander auskommt.
Also so Konkurrenz, dass ihr dann sagt, oh nee, der eine hat mehr zu sagen als der andere, das gibt's nicht.
Nein, das, ich höre das immer mit Befremden, dass es das an anderen Sets geben soll, dass Leute Sätze zählen. Aber so sind sie, die Schauspieler. Ja. Nein, das haben wir nicht, weil wir kommen ganz gut klar.
Auch 2016 sind garantiert wieder jede Menge Menschen auf den Hund gekommen oder geblieben. Deshalb ist es überhaupt kein Wunder, dass auch Hundeherrscher Martin Rütter immer in ausverkauften Hütten auftritt. Und er hat ja die entscheidende Frage endlich final beantwortet. Warum hat der Hund den Briefträger eigentlich gefressen?
Das ist wirklich sehr lustig, weil aus Hundesicht wirkt der Postbote unbelehrbar. Denn Folgendes passiert, der Postbote kommt zu einer relativ regelmäßigen, gleichbleibenden Uhrzeit. Und zwar genau in der Phase, wo der Hund zur Ruhe kommt. 10, 11 Uhr. Der Hund hat seinen Morgenspaziergang gemacht, liegt rum, der Postbote rappelt am Briefkasten, Hund schreckt auf und bellt und was passiert? Postbote geht. Der Hund denkt, der ist gegangen, weil ich gebellt habe.
Ach so.
Jetzt kommt der am nächsten Tag aber wieder, der Blödmann. Jetzt bellt der Hund den wochenlang immer wieder weg und denkt, okay, irgendwann muss der doch verstanden haben, dass das hier nicht angesagt ist. Das ist erstmal eine territorial motivierte Aggression. Der Hund sagt, geh weg aus meinem Revier. Jetzt kommt aber im Laufe der Wochen und Monate eine Frustrationsaggression dazu. Der Hund sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, ich habe es ihm erklärt. Und dann kommt irgendwann der Prozess, wer nicht hören will, muss fühlen.
Wenn sich jemand bei dir bewirbt, ob das jetzt für die Fernsehsendung ist oder einfach für ein Training, guckst du zuerst auf den Hund oder zuerst auf Herrchen? Und Frauchen.
Ich lerne die Leute wirklich am Drehtag kennen. Ich gucke auch keine Castingbänder und kein gar nichts, weil ich da unbefangen hin will. Und dann ist es so, dass ich meistens bei den Hunden nach 20 Sekunden genau weiß, okay, das ist das Problem. Und im Idealfall führe ich das Gespräch so, dass die Menschen selber auf die Idee kommen, ah, okay, ich glaube, das könnte das Thema sein. Und das Training findet immer mit den Menschen statt. Das, was wir da machen, ist ja nicht Dressur. Dressur ist, ein Hund wird Tricks ankonditioniert bekommen und spult die ab. Was wir machen, ist Erziehung. Und Erziehung, dazu gehört Beziehung. Und eine Beziehung ist ja ein dynamischer Prozess. Also es würde nichts bringen, wenn ich den Hund trainiere und dann geht er wieder zu den Menschen. Das heißt, ich muss immer schaffen, dass der Mensch sich verändert. Und das ist manchmal sehr komplex.
Gibt es denn auch grundsätzlich die Situation, dass der Hund zu den Menschen einfach nicht passt und dass die so viel machen können, wie sie wollen? Das wird nie funktionieren.
Ja, leider ist das so. Schau mal, wir haben in Deutschland ein Netzwerk oder auch in Österreich und in der Schweiz von etwa 100 Schulen. Und in diesen 100 Trainingszentren vergeben wir im Jahr etwa 100.000 Trainingseinheiten. Die kosten alle Geld, die Trainer leben davon. Aber es gibt eine Sache, die bieten wir gratis an. Und zwar ist das die Beratung vor dem Kauf des Hundes. Du kannst also da hingehen und sagen, ich möchte mir einen Hund anschaffen. So ist mein Leben, was passt zu mir? Und diese Leistung ist gratis. Von 100.000 Trainingseinheiten, gerade 10, ist eine Beratung vor dem Kauf des Hundes. Das heißt, die Leute sagen im Kopf, ja, ach komm, Hund, ist ja niedlich, ist ja süß, den nehme ich. Und das kann wirklich der Griff ins Klo sein, dass der Hund nicht zu denen passt. Und dann ist es wirklich nur immer Schadensbegrenzung. Dann leben die 15 Jahre aneinander vorbei. Das heißt, der Hund ist nie wirklich glücklich, kommt nie bewusst da an. Und die kommen auch nie bei dem Hund an. Und das ist natürlich unheimlich bitter.
Urlaub, endlich, Sonne, Ruhe, sollte man denken. Außer man heißt Edgar Selge.
Ja, erstmal anstrengend, nicht? Muss man. Soll man irgendeine Reise buchen und Koffer packen und also wir haben ein kleines Domizil, meine Frau und ich, aus der Familie meiner Frau, in das wir uns öfter zurückziehen, in der Schweiz, in den Bergen. Das mache ich sehr gerne. Da weiß ich, da, wo die Jacken hängen und wo die Pullover und die Unterhosen liegen. Und sogar, ich weiß nicht, ein paar Lebensmittel sind immer da. Da gehe ich gerne hin.
Vielleicht haben Sie ja mal reingeguckt in Kessler ist. Da verwandelt sich der Comedian Michael Kessler zum Beispiel in Gregor Gysi oder in Jürgen Drews oder Stefanie Hertel und lässt sich von denen interviewen. Sehr skurril und sehr gelungen. Michael war dies Jahr hier und wir hatten eine lustige Fragebogenrunde. Es ging mit der Frage Liege am Pool oder Laken am Strand los?
Laken am Strand.
Also Sand macht dir nichts aus zwischen den
Nein, Zähnen. Nein. Ich finde Pool furchtbar. Ich liebe das Meer. Ich brauche kein geklortes Wasser.
Burger mit Pommes oder Grünkern mit Salat?
Boah, das ist gemein. Ja, na, Burger mit Pommes. Ich mag es gern gut bürgerlich.
Aber nicht so oft, ne?
Nein, nicht so oft.
Klinge mit Schaum oder Brummer mit Strom?
Klinge mit Schaum, ganz klar. Ist viel, viel effizienter. Mhm.
Foxtrot zu zweit oder Headbanging Solo?
Gott. Foxtrot zu zweit. Ich mag kein Heavy Metal und Hard Rock. Nee, das geht. Ich habe auch gar nicht lange Haare, um Headbanging zu machen. Nee. Foxtrot zu zweit.
Stimmt, das kommt mit kurzen Haaren kommt das auch irgendwie blöd.
Nee, das funktioniert da nicht.
Krimi mit viel Blut oder Komödie mit viel Herz?
Komödie mit viel Herz. Ich kann keine Krimis mehr sehen. Oh, ja, es gibt einfach zu viele Krimis.
Schlitten mit viel PS oder Minikarre mit viel Öko?
Minikarre mit viel Öko, definitiv. Oder lieber gleich das Fahrrad.
Als Schlauchboot, zum Schlauchboot umzugehen.
Genau, natürlich.
Blondine mit Witz oder Brünette mit Sex?
Mit Witz, Blondine mit Witz natürlich. Witz ist so wichtig. Wir müssen über uns selber lachen, wir müssen über andere lachen. Ohne Humor, ohne Witz geht's gar nicht.
So ist es. Sneaker mit Airbag oder Lederschuh mit Ziernaht?
Sneaker mit Airbag. Ist auch viel sicherer. Ne? Falls was passiert, ist der Airbag ja gleich dann eingebaut.
Und ist auch nicht so teuer.
Ja, ist auch nicht so spießig.
Genau. Backen nach Rezept oder brutzeln nach Schnauze?
Oh, brutzeln nach Schnauze natürlich. Ich finde nichts langweiliger, als irgendwie nach Rezept zu kochen. Kühlschrank auf. Kühlschrank auf, gucken, was da ist, irgendwie zusammenwürfeln, kreativ werden und irgendwie schmeckt es dann am Ende.
Lecker. Vater, Mutter, Kinder ist sogar in Herzschmerz-Fernsehserien immer seltener. Patchwork heißt es in vielen Familien. Der Schauspieler Ulrich Nöten ist mit der Schriftstellerin Alina Bronski verheiratet und er hatte gleich 3 Kinder mehr am Tisch. Ein Kind hat Nöten mitgebracht, ein gemeinsames kam dazu. Wann denn da mal Ruhe ist im Karton, das wollte ich wissen.
Wenn alle im Bett sind? Ja, es ist schon mal ruhig. Oder wenn alle in der Schule sind. Na gut, die 2,5-Jährige ist noch nicht wirklich in der Schule. Es gibt ruhige Momente und es gibt Momente des Trubels.
Aber wie hat das so funktioniert, so Patchwork-mäßig? Die Kinder sind ja in der Pubertät, die 3 Kinder, die ihre
ja,
Frau...
Ja, die eine ist in der Pubertät, die andere, die 13-Jährige, nähert sich gerade. Und der 10-Jährige, der ist noch davon entfernt. Das wird lustig. Man muss sich aneinander gewöhnen. Was ich immer ein bisschen bedauert habe, ist, dass ich die ersten Jahre der Kinder nicht mitbekommen habe und dass ich oft das Gefühl hatte, dass sie in den ersten Jahren, dass da familiäre Spielregeln aufgestellt werden und die stimmten bei uns so nicht ganz überein und da war es Aufgabe und ist es eigentlich immer noch, diese Regeln von selbstverständlichen Verhaltensweisen oder von dem, was man tun und lassen soll, aneinander anzugleichen.
Ja, verstehe. Also Ihre Partnerin, viele werden Sie kennen, ist ja die Bestseller-Autorin Alina Bronski. Wie ist denn Ihre Rollenverteilung? Weil Ihre Frau braucht ja dann auch mal so ihren Rückzugsraum, könnte ich mir vorstellen, zum Schreiben.
Was Alina leistet, ist ungeheuerlich, weil die setzt sich immer hin, die hat sehr, sehr viel zu tun. Und plötzlich macht es Klapp und so scheint es mir und dann ist wieder ein neues Buch da. ja, es gibt eine Rollenverteilung, aber Alina hat auch eine ganz klare Vorstellung davon, was eine Mutter ist und was ein Vater ist und dementsprechend sind die Rollen auch verteilt. Ich versuche so viel wie möglich zu machen, wenn ich da bin und werde dann oft auch ausgebremst. Nicht ausgebremst, aber ja, manchmal möchte ich mehr machen, als ich darf.
Ja, ist ja besser als umgekehrt. Ne? Bei vielen Männern ist es umgekehrt. Wie sind Sie sich eigentlich begegnet? Bei einer Lesung oder bei einer Filmpremiere?
Wir sind uns begegnet auf der Lit Cologne. Da gab es eine Abschlussgala und das Konzept von Elke Heinreich hat es damals gemacht. Das Konzept war, dass Autoren aus verschiedenen europäischen Ländern einen Autoren ihres Landes vortragen und aus einem eigenen Text vorlesen. Und zur Verstärkung waren noch da 2 Sprecher, nämlich Iris Berben und ich. Und bei der Gelegenheit habe ich Alina kennengelernt und bin auf sie zugegangen und habe gesagt, hier in diesem russischen Text, den ich lesen muss, wie spricht man diesen Nachnamen aus? Und sie konnte es ad hoc auch nicht sagen. Da habe ich gedacht, ist doch gar keine Russin.
Spannende, witzige, nachdenkliche und kluge Gespräche. Das war Tietjen Talk 2016. Ich habe natürlich nicht alles reingekriegt. Unter ndr.de, ndr2 können Sie sich alle Gespräche nochmal anhören. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und haben jetzt den nötigen Appetit für Ihre Gans oder was immer es auch Leckeres gibt. Ganz viel Dank für Ihr Interesse in diesem Jahr. Kommen Sie gut und sicher ins nächste. Am 8. Januar bin ich wieder für Sie da. Dann fahre ich Schlitten mit dem Ski-Ass Maria Höfel-Riesch. Kommen Sie gern wieder dazu. Bis dahin und tschüss.
Tietjen Talkt, das Beste aus 2016.